Sie haben gestern einen Bericht zu dem Putschversuch in der Türkei veröffentlicht. Wieso ist es immer noch wichtig, sich mit dem Putschversuch auseinanderzusetzen?
Herr Müller, der türkische Präsident Erdogan hat diesen gescheiterten Putsch instrumentalisiert, benutzt, um seine alten Pläne für eine Alleinherrschaft in der Türkei durchzusetzen. Also er hatte schon vor dem Putschversuch Pläne gehabt, dieses Präsidialsystem einzuführen. Und dieses Präsidialsystem im Sinne des Präsidenten Erdogan bedeutete dann Alleinherrschaft. Wir sehen jetzt, was danach passiert ist, also nach Juli 2016, der wenige kleine Raum für die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ein wenig Unabhängigkeit der Justiz. Es ist fast alles verloren gegangen und Erdogan bestimmt im Lande, was geschrieben, was gesendet, was gesprochen wird. Auch bei der Justiz legt er genau fest, welche Person verurteilt und warum. Wir haben viele Beispiele. Gestern zum Beispiel ist die deutsch-kurdische Sängerin Jane in Köln zum Glück angekommen. Sie war verhaftet, falsche Anschuldigungen, Terrormitgliedschaft und so weiter, obwohl andere Gerichte, höhere Gerichte gesagt haben, entschieden haben, sie soll frei kommen und nach Hause, nach Köln ausreisen. Da hatten dann andere Gerichte das verhindert. Saladin Demirtas, der kurdische Politiker, der ein Gegner von Erdogan, also nicht persönlicher Gegner, sondern ein Gegner der Politik von Erdogan. Demirtas sitzt im Gefängnis, obwohl der Europäische Gerichtshof seine Freilassung fordert. Also dieser Putschversuch wurde, wie gesagt, von Erdogan benutzt, um seine Alleinherrschaft durchzusetzen. Und deswegen beschäftigt uns, natürlich haben wir uns gefreut damals, dass der Putsch nicht gelungen ist, aber wir wussten, Erdogan hat auch in der Nacht damals gesagt, also dieser Putsch ist ein Geschenk Allahs für ihn, um seine Pläne durchzusetzen. Er redet zwar von der Demokratie, aber sein Demokratieverständnis, also das Demokratieverständnis von Erdogan, von Assad zum Beispiel oder Putin, ist es ganz anderes Verständnis und ist nicht unser Verständnis von der Demokratie.
Sie haben auch gerade angesprochen, dass Erdogan den Putschversuch quasi benutzt hat zur Festnahme. Ihr Bericht beschäftigt sich jetzt auch mit der Pressefreiheit. Vielleicht können Sie das nochmal konkret machen oder auch an einem Beispiel. Wie hängt der Putschversuch jetzt konkret mit den Festnahmen von JournalistInnen zusammen?
Also der Putschversuch, wie gesagt, wurde benutzt, um alle Gegner, alle Kritiker der Politik von Erdogan zu verhaften. Diese Angst, diese Massenverhaftungen hat dazu geführt, dass viele kritische Journalisten auch das Land verlassen. Beispiel Can Dündar, schon früher, aber auch andere Hunderte von Journalisten, die mittlerweile in Deutschland oder anderen Ländern angekommen sind. Über 180 Medien, nicht nur kurdische, die seit Jahren Opfer der Politik des türkischen Staates, nicht nur von Erdogan werden, aber auch türkische, frühere Erdogan-nahe Medien wurden geschlossen. Also jeder Kritiker, jedes kritisches Medium sollte ausgeschaltet werden. Und das hat Erdogan umgesetzt. Wir sprechen von mindestens 100 Journalistinnen und Journalisten, die immer noch in der Türkei sind, Medienschaffende. Es sind wahrscheinlich mehr, weil es handelt sich auch um Leute, die im Zusammenhang mit der Presse oder im Bereich der Presse, Radio und so weiter arbeiten, die immer noch in den Gefängnissen sitzen. Und das schadet die Türkei langfristig. Und Erdogan hat auch andere Pläne. Mir persönlich machen auch ich habe auch andere Sorgen im Blick, wenn ich auf die Türkei schaue. Erdogan hat nicht nur Pläne, um seine Alleinherrschaft durchzusetzen, zu befestigen, sondern auch das Land zu islamisieren. Die Türkei ist ein muslimisches Land, aber Erdogan will die Gesellschaft weiter islamisieren, und zwar einen Islam, den Menschen in der Türkei aufzwingen, der sehr radikal ist. Und wir wissen, dass in der Türkei mindestens 20 Millionen Aleviten leben, die ganz anders leben wollen. Und diese Pläne von Erdogan sind gefährlich, auch für die Frauen in der Türkei, das ist mindestens die Hälfte der Gesellschaft, für die kurdische Bevölkerung, die das Scharia-Recht ablehnen. Also ich würde sagen, mindestens die Hälfte der Türkei, der Menschen in der Türkei sind gegen eine Islamisierungspolitik, sind gegen das islamische Scharia-Recht. Erdogan will genau dieses Scharia-Recht jetzt durchsetzen. Wir sehen auch bei der türkischen Community, dass ein Prozess der Islamisierung stattfindet, und das macht uns Sorgen, und ich mache mir Sorgen um die letzten Christen in der Türkei, um die letzten kritischen Meinungen im Islam, die einen anderen Islam haben wollen und nicht den Islam von Al-Qaida oder vom IS oder Herrn Erdogan.
Haben Sie auch gerade angesprochen, was dieser Putschversuch für eventuelle Minderheiten bedeutet hat oder beziehungsweise welche Sorgen Sie da haben. Sie schreiben in Ihrem Bericht auch, dass Erdogan vor dem Putschversuch schon den Plan einer Säuberungsaktion hatte. Es gab damals ja irgendwie Gerüchte dazu, dass Erdogan schon vor dem Putsch Bescheid wusste. Hat man da in den letzten 5 Jahren mehr zu herausfinden können? Wissen wir da mehr?
Wie gesagt, es gibt nur Vermutungen, Spekulationen, wir wissen nicht, aber wir sollen die Tatsachen anschauen. Und die Tatsachen sprechen dafür, dass bestimmte Quellen Erdogan vorgewarnt haben. Er war auch quasi vorbereitet auf solche Versuche. Wir hatten gedacht, dass Erdogan auf die Opposition zugeht, zum Beispiel auf die kurdische Opposition, auf die HDP, auf Selahattin Demirtas, die in der Nacht gesagt haben, wir lehnen die Macht der Generäle ab. Wir wollen Demokratie. Auch die anderen Parteien, Teile der JHP, die Demokraten innerhalb der republikanischen kemalistischen Partei, auch innerhalb der AKP gab es Stimmen. Aber Erdogan ist auch gegen diese Stimmen vorgegangen. Wie gesagt, ein Beispiel, Selahattin Demirtas, der sitzt immer noch im Gefängnis. Wie gesagt, der Putsch hat Erdogan genutzt und die Demokratie geschadet. Ob Erdogan davon wusste, kann man nur spekulieren.
Die JournalistInnen in der Türkei wurden ja meist unter dem sogenannten Antiterrorgesetz verurteilt. Mich würde interessieren, wie beeinflusst die ständige Bedrohung durch die Antiterrorgesetze die journalistische Arbeit an sich in der Türkei? Wie sieht die journalistische Arbeit aus?
Also wie gesagt, der türkische Präsident benutzt dieses Gesetz, um jede kritische Stimme ins Gefängnis zu werfen. Deswegen dieses Gesetz schadet die Demokratie in der Türkei. Übrigens auch in Deutschland benutzt man zum Beispiel das PKK-Verbot, um Teile der kurdischen Bewegung, Teile der kurdischen Bevölkerung in Deutschland zu kriminalisieren. Das kritisieren wir. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder bestimmte Politiken, bestimmte Methoden der PKK immer wieder scharf verurteilt. Wir waren die Organisation, die diese Politik der PKK verurteilt haben. Aber genauso verurteilen wir die Kriminalisierung der kurdischen Bevölkerung, die Instrumentalisierung der Verbote, um Erdogan Pläne, um Pläne des türkischen Staates gegen die kurdische Bevölkerung zu unterstützen. Das tut die deutsche Bundesregierung. Wie gesagt, diese Terrorgesetze schaden die Meinungsfreiheit. Wenn man Probleme lösen will, man muss das Recht haben, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Es gibt ein Kurdenproblem in der Türkei, es gibt Demokratieprobleme in der Türkei, es gibt Schwierigkeiten mit dem Leben bei den Aleviten, bei den Minderheit der Christen, Jesiden und so weiter. Darüber muss man sprechen. Und Erdogan hat Pläne für eine weitere Islamisierung des Landes, darüber muss man sprechen. Und wenn jemand darüber spricht, dann kommt Erdogan mit seinem Antiterrorgesetz, mit Majestätsbeleidigung zum Beispiel, wenn man ihn kritisiert. Und dann nimmt er die Menschen dann fest, wirft in die Gefängnisse. Und viele haben dann Angst, über diese Probleme zu sprechen. Wie soll man politische Probleme lösen, wenn man darüber nicht schreibt, darüber nicht diskutiert?
Apropos politische Probleme, wie ist denn die Lage der Opposition in der Türkei?
Die Opposition ist in einer sehr schwierigen Lage, in einer sehr schwierigen Situation. Wie gesagt, die Medien werden weitgehend von Erdogan beherrscht. Es gibt kaum kritische Blätter, kritische Medien. Im Internet gibt es die Möglichkeit, aber Erdogan versucht immer, bestimmte Medien dann auszuschalten, YouTube, Facebook und so weiter. Und die Menschen können auch auf Facebook oder YouTube auch bestimmte Sachen gar nicht irgendwie anschauen, weil wenn man dann verhaftet wird, kontrolliert wird, dann schaut man die Handys an, man kann sehr schnell sehen, was man zuletzt dann geschaut hat, was man runtergeladen hat, und die Menschen werden dann verhaftet. Viele Menschen haben Angst, auf diese Webseiten, auf kritische Webseiten, die im Ausland sitzen zum Beispiel und berichten, lesen. Übrigens, Erdogan führt diese Politik auch in Nordsyrien, wo ich geboren bin, zum Beispiel in meiner Heimat Afrin. Die Menschen haben Angst, mit uns zu reden per WhatsApp, weil die Angst haben, von türkischen Sicherheitsbehörden, von Erdogan Sicherheitsbehörden abgehört zu werden.
Das Problem greift weiter, das haben Sie gerade beschrieben, und Sie sind auch vorhin schon ganz kurz auf die deutsche Regierung eingegangen, beziehungsweise auf die deutsche Politik. Was fordern Sie konkret von der deutschen Regierung? Einen Punkt haben Sie bereits angesprochen. Ja, gibt es noch weitere Punkte?
Wir fordern die deutsche Bundesregierung dazu auf, eine Vermittlerrolle im Kurdenkonflikt zu spielen, zwischen den Kurden und dem türkischen Staat Erdogan zu vermitteln, weil mehr Stabilität, Frieden in der Türkei bringt auch Frieden nach Deutschland. Das fordern von der deutschen Bundesregierung, und wir fordern die deutsche Bundesregierung in keinem Fall Erdogan gegen die kurdische Bewegung, gegen die Demokratiebewegung zu unterstützen. Wir fordern von der Bundesregierung keine Informationen über Aktivitäten der Opposition, der kurdischen Opposition, türkischen Opposition in Deutschland an die Sicherheitsbehörden in Türkei weiterleiten. Aufgrund dieser Informationen werden Menschen verhaftet. Humanitäre Hilfe zum Beispiel sollte die deutsche Bundesregierung in Nordsyrien leisten. Das tut sie nicht. Die Bundesregierung leistet Hilfe nur dort, wo Erdogan-Leute herrschen, zum Beispiel in Idlib in Nordsyrien, aber nicht in den kurdischen Gebieten, weil dort Erdogans Gegner sitzen, und die deutsche Bundesregierung nimmt viel Rücksicht auf Erdogan und hat Angst sogar vor Erdogan, Erpressungen und so weiter. Wir sehen, was diese Politik von Erdogan, wie diese Politik von Erdogan Schule gemacht hat. Der Diktator von Belarus benutzt auch die Flüchtlinge, die Geflüchteten als Druckmittel. Das hat er wahrscheinlich von Erdogan gelernt, und deswegen keine Zugeständnisse, was Menschenrechte, was Demokratiebewegung, was Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei angeht, an Erdogan. Also mit Erdogan reden ja, aber klare Kante zeigen, Menschenrechte fordern, Minderheitenschutz und vor allem eine Vermittlerrolle im Kurdenkonflikt.